Yes, ich habe mich sehr, sehr gefreut auf den heutigen Morgen. Und ich muss euch ein bisschen vorwarnen, weil wir haben ziemlich viel vor heute Morgen. Wir haben 12 Kapitel mit jeweils etwa 40 Versen. Also wir haben einiges, was wir heute zusammen anschauen wollen. Und darum, ich hoffe, so, ihr seid jetzt warm. So, jetzt haben wir 45 Minuten Gottesdienst fast hinter uns. Ich hoffe, jetzt seid ihr ready für so einen richtigen Senkrechtstart. Weil wir wollen wirklich in den Text eintauchen und ganz, ganz viel spannende Sachen zusammen entdecken. Genau, bevor wir in den Text gehen, muss ich euch kurz ein Zitat aus einem Buch vorlesen, das mich sehr getroffen hat in der Vorbereitung. Dort steht: Mehr Zeit mit dem Lesen von Artikeln als mit dem Lesen der Bibel zu verbringen, ist nicht einfach falsch. Es ist eine Entscheidung, eher unserem Lieblingsjournalisten ähnlich zu werden als Jesus. Alle Dinge, die wir tun, machen etwas mit uns. Sie formen uns. Sehr provokant, hä? Also, wenn wir mehr Zeitung lesen, werden wir eher so wie der Journalist als wie Jesus. Man könnte es für die heutige Zeit vielleicht sagen, ja, wenn wir mehr Reels von unseren Lieblingsinfluencer schauen, werden wir eher so wie er als wie Jesus. Oder wenn wir viel, viel mehr wissen als unser Fußballclub, über unseren Fußballclub als über Jesus, dann hilft das wahrscheinlich der Beziehung zu Jesus auch nicht mega fest. So. Und vielleicht fühlst du dich ein bisschen triggert von dem. Also mir ist es zumindest so gegangen. Aber wieso? Weil ich mich mega ertappt gefühlt dabei. Weil ich gemerkt habe, ja, das stimmt. Das ist leider häufig in meinem Leben, sieht es so aus. Und vielleicht fühlst du dich so ein bisschen eben triggert. Und das ist gut. Das ist mein Ziel von heute Morgen. Ich werde vielleicht ein bisschen herausfordern, aber das ist okay. Ich hoffe, das ist okay für dich. So, weil ich habe das nämlich noch gern. Ich werde gern immer mal wieder ein bisschen herausgefordert, ein bisschen rausgekützelt. Meine Mentoren arbeiten das immer wieder. Ich habe das sehr gern und ich hoffe, du auch. Und wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich hoffe, wir finden trotzdem einen guten Weg heute Morgen zusammen. Genau. Wir sind ja auf diesen letzten Etappen von dieser Daniel, Ezra, Nehemia-Serie. So die letzten Kapitel noch von dieser dreiteiligen Serie. Und für die, die nicht dabei waren, gebe ich eine ganz kurze Zusammenfassung. Weil, merci vielmal. Das Volk Israel hat in Jerusalem gewohnt, unter anderem. Und das ist babylonisches Reich ist gekommen, hat Jerusalem zerstört. Das Volk ist verschleppt worden ins Exil nach Babylon. Die haben dort etwa 70 Jahre, oder ziemlich genau 70 Jahre, müssen leben in einem fremden Land. Nachher hat es eine erste und eine zweite Welle gegeben von Leuten, die wieder zurückgehen dürfen. Sie haben den Tempel aufgebaut. Dann ist eine dritte Welle zurückgegangen von Leuten, die die Stadtmauer wieder aufgebaut. Und dann müssen wir sagen, okay, jetzt Tempel, Stadtmauer eigentlich wieder gut. Aber dann haben wir gemerkt, etwas fehlt noch. Nämlich ist das geistliche Leben von diesen Leuten tot. Und darum hat er wieder angefangen, die Bibel vorzulesen, die Tora, das Gesetz vorzulesen. Und die Leute haben plötzlich etwas gemerkt, hey, das stimmt doch etwas nicht ganz. Das, was wir hier lesen, stimmt nicht ganz mit dem überein, was Gott eigentlich für unser Leben vorgesehen hat und sie müssen Buße tun. Das ist das, was bei den letzten paar Monaten bei uns in der Kirche gelaufen ist. Wenn du das verpasst hast, dann kannst du den Podcast auch nachhören. Gut. Genug Vorwarnung, jetzt müssen wir starten. Wir starten mit dem ersten Vers aus Kapitel 10. Dort steht nämlich: Und wegen all dessen schließen wir nun eine feste Vereinbarung und schreiben sie auf. Und auf der gesiegelten Schrift stehen die Namen unserer Obersten, unserer Leviten und unserer Priester. Okay, und wegen all dessen steht hier. Das bedeutet, das, was hier passiert, das ist eine direkte Auswirkung von dem, was vorher ist passiert. Also von dem, was in Kapitel 8 und 9 passiert, folgt jetzt hier ein praktischer Schritt. Weil zuerst in Kapitel 8 ist ihnen das Gesetz vorgelesen worden und sie erkennt, oh, wow, oh, da haben wir etwas verpasst und über das tun sie nachher Buße. Jetzt, bevor wir uns das anschauen, was sie hier machen, müssen wir mal einen ganz kurzen Exkurs zu dem Wort Gesetz machen. Weil Gesetz ist für uns, die Deutsch reden, manchmal ein kleines schwieriges Wort zum Verstehen. Weil ein Gesetz ist eigentlich etwas, das du einhalten musst. Und wenn du es nicht einhaltest, wirst du bestraft. Wenn du schnell fahrst, kommst du einen Buß über. Für ein Gesetz gibt es eine Strafe. Und hier haben wir ohne ein Gesetz. Aber ein bisschen ein anderes. Weil in Sprüche 1,8 steht nämlich: Höre, mein Sohn, ich habe dich da glaube mitgebracht, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Und das Wort, das hier für Belehrung oder Unterweisung gebraucht wird, ist das Wort Torah. Und das Gesetz in Hebräisch heisst Torah. Und darum nennen viele Bibellehrer Torah nicht einfach Gesetz, sondern sie sagen, das ist eigentlich eine väterliche Weisung. Eine Weisung, ein Ratschlag, eine Unterweisung vom Vater. Und obwohl jetzt mein Sohn, ihr habt ihn vorher gesehen, er kann mich noch nicht um Rat fragen. Für uns ist er noch zu klein. Aber wenn er mich würde fragen, wo das er seine Turnübungen soll machen, dann würde ich ihm vorschlagen, mach sie doch auf dem Teppich, der weich ist und nicht unbedingt auf dem harten Plattenboden. Wieso? Weil ich ihn einschränken will und sagen, er darf nur hier bleiben. Nein, natürlich nicht. Ich will nicht, dass er sich den Kopf anschlägt. Und so können wir uns das Gesetz von Gott irgendwie vorstellen. Weil in der Tora, in diesem Gesetz steht nämlich 7-mal, das ist da, damit ihr leben könnt. Also es ist viel, viel mehr etwas, was uns motiviert, etwas, was uns eine Richtung gibt für unser Leben, als nur ein Gesetz, wo Gott dahinter steht und sagt, ah, du hast diesen Fehler gemacht, für das gibt es diese Strafe, du hast diesen Fehler gemacht, das Vergehen wird mit dem sanktioniert. Nein, das ist es nicht. Sondern es ist eine väterliche Weisung, eine väterliche Orientierung für unser Leben. Und das gibt dem Ganzen einen kleinen anderen Rahmen. Und darum seht ihr Jesus später auch in Matthäus 5, meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten auszulöschen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ja, wie könnte man auch einen gut gemeinten väterlichen Rat einfach so auslösen? Und wo das Volk wieder gehört, merken sie, von dem sind wir abgekommen. Unser Leben sieht anders aus. Und sie schauen ihr Leben an und merken, wir haben Sünden in unserem Leben. Wir haben Sachen, die nicht stimmen. Und jetzt kommt der zweite Kleinbogen zum Wort Sünde. Weil da haben wir nämlich manchmal auch so eine vorgefertigte Version in unserem Kopf, was Sünde ist. Aber das hebräische Wort Chataha kann man am besten mit einer bildhaften Beschreibung von der Zielverfehlung erklären. Als ich im Militär war, haben wir so eine Schiessübung am 300 Meter Stand. Und weil ich nicht so gut sehe, hat es bei mir nichts angezeigt auf der Tafel. Das Problem war, ich habe auf die falsche Tafel geschossen. Das ist eine Zielverfehlung, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Zielverfehlung ist aber auch, wenn mich meine Frau am Morgen bittet, würdest du bitte heute die Wäsche aufhängen? Ich habe sie in der Waschmaschine drin gelassen. Und ich das den ganzen Tag verchillen und sie am Abend heimkommt und merkt, ich habe es nicht gemacht. Ja, was war mein Auftrag? Die Wäsche aufzuhängen. Ich habe es nicht gemacht. Das ist eine Zielverfehlung. Es ist ein bisschen plakativ und ist auch nicht ein Gesetz, aber es hilft uns ein bisschen zu verstehen, was manchmal Sünden sind. Es ist gar nicht nur immer der Fehler, den du machst, sondern in dem, dass wir nicht der väterlichen Weisung von Gott entsprechen, fallen wir von diesem Weg ab und müssen eigentlich sagen, hey, das stimmt nicht ganz mit dem überein, was Gott für uns vorgesehen hat. Und wie reagiert jetzt? Ich mache ein anderes Beispiel, sonst muss ich meine Frau schlecht herstellen. Wenn ich mit einem Freund abmache und der kommt 25 Minuten zu spät, ja, wie ist meine Reaktion? Ja, ich werde hässig, das nervt mich halt. So, ich werde zornig. Also was ist Gottes Reaktion auf unsere Zielverfehlungen? Ja, sei Zorn. Das hören wir nicht so gern, oder? Und klar kann ich nicht Gottes Zorn mit meinem Zorn vergleichen. Das ist mir schon klar. Was sich Gott in 2. Mose 34 vorstellt, sagt er nämlich, ich bin gnädig, barmherzig und sehr, sehr langsam zum Zorn. Was das bedeutet, sehen wir nachher später noch. Und trotzdem können wir nicht um einen Fakt drum herum, dass Gott nicht will, dass wir sündigen. Gott hat es nicht gern, wenn wir seinen Weisungen nicht entsprechen. Weil er es gut mit uns meint. Es geht ihm nicht darum, das Gesetz vorzunehmen und zu sagen, du hast hier einen Fehler gemacht, sondern er sieht etwas Besseres in dir. Und so kommen wir nicht um den Fakt herum, dass Gott irgendwo zornig wird über unsere Sünden. Aber jetzt, Wie sieht der Zorn Gottes aus? Wie können wir uns das vorstellen? Weil das ist nicht immer ganz genau gleich. Und da gibt es mehrere Dimensionen. Und wir schauen das jetzt mal schnell zusammen an. Weil man muss nämlich Gottes Zorn in unterschiedlichen, einerseits Zeitabschnitten anschauen. Erstens, ist der Zorn Gottes gegenwärtig? Jetzt in diesem Moment ist er in der Zukunft, also kommt er erst noch? Ist er aktiv? Also macht Gott aktiv etwas? Oder ist er passiv? Und das gibt uns vier so Felder, wie wir uns Gottes Zorn vorstellen können. Und alles, was in Zukunft kommt, das müssen wir auf eine andere Predigt verschieben. Für das haben wir nicht Zeit. Da geht es um den Tag des Herrn. Mega, mega spannend. Ich verspreche euch, ich werde das mal noch bringen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber aus Zeitgründen konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Weil das Volk Israel befindet sich nämlich in diesen zwei Feldern. Es gibt einen aktiven, gegenwärtigen Zorn Gottes. Und das lesen wir nur sehr, sehr selten in der Bibel davon. Aber hier haben wir ein Beispiel. Weil das Volk ist ja verbannt worden, habe ich vorher gesehen. Sie müssen auf Babylon gehen. 70 Jahre. Gott hat eingegriffen. In Jeremia 25 ist das beschrieben. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Weil ihr nicht auf mich gehört habt, rufe ich alle Völker aus dem Norden herbei, auch meinen Diener Nebukadnezar, den König aus Babylonien. Sie werden euch und alle eure Nachbarvölker überfallen. Eure Länder werden zerstört und für immer zur Einöde gemacht. 70 Jahre lang werdet ihr und eure Nachbarvölker dem König von Babylonien unterworfen sein. Aber nach den 70 Jahren ziehe ich den König von Babylonien und sein Volk zur Rechenschaft für ihre Schuld. Gott greift aktiv ein. Er ruft den König von Babylonien und sagt, erobere das Volk. Sie haben den Sabbat nicht eingehalten. Sie müssen mit den Konsequenzen rechnen. Sehr, sehr ein Herzurteil. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, die wenigsten, es würde mir erstaunen, wenn es jemanden gibt, der würde sagen, das habe ich schon mal erlebt. Dass wir Gottes Zorn aktiv in unserer Gegenwart erleben. Was viel, viel mehr passiert, ist dieser Bereich hier. Gottes passiven Zorn in unserer Gegenwart. Was meine ich mit dem? Wenn wir eine Zielverfehlung haben, wenn wir nicht den Weisungen von Gott entsprechen, dann sieht Gott, okay, du darfst das machen. Das ist ja dein freier Wille. Niemand muss sich ja dem orientieren. Aber wenn ich als Vater meinem Sohn den Tipp gebe, du doch deine Turnübungen auf dem Teppich machen, dann ist es doch mir nicht gleich. Ich will ja nicht, dass er sich wehtut. Und trotzdem muss ich ihm die Entscheidung überlassen. Und so bringt die Sünde immer eine Strafe mit sich. Ich mache euch ein paar Beispiele, um das ein bisschen besser zu verstehen. Wenn du jemand bist, der immer lügt, dann wird sich deine Realität in deinem Leben immer komplizierter. Und du weißt irgendwann selber nicht mehr ganz sicher, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Und wenn Lügen ans Licht kommen, was eigentlich immer passiert, bricht dein Leben wie ein Kartenhaus zusammen. Das ist die Strafe der Lüge. Wenn du außerhalb deiner Ehe ständig sexuelle Fantasien oder Beziehungen hast, dann zerstört das erstens das Vertrauen von deinem Ehepartner und gleichzeitig wirst du immer unzufriedener mit deinem Ehepartner. Die Sünde bringt automatisch wieder Erfolg mit sich. Wir können vielleicht auch noch die Strafe der Trägheit nehmen. Wenn du immer träg bist, wirst du unzufriedener. Du hast das Gefühl in dir von, ich bin nicht erfüllt. Du bist müde, unmotiviert und das wirkt sich auf andere Leute aus. Und sie will weniger Zeit mit dir verbringen. Versteht ihr, was ich meine? Die Sünde bringt immer eine Strafe mit sich. Und Gott sieht, hier ist meine Weisung für dein Leben. Wenn du dem nicht entsprichst, dann darfst du das machen. Und er muss nicht einen Finger rühren, um uns zu bestrafen. Sein Zorn ist gegenwärtig, aber er ist passiv. Und das glaube ich, dass das Volk erkannt hat, wo sie das, die Tora wieder hören. Und darum haben sie gebüsst da in Kapitel 9. Sehr, sehr lang. 3 Stunden lang, öffentlich, haben sie ihre Fehler bekannt. Und ich glaube, wir können zusammenfassend, jetzt haben wir viel gehört, Tora, Sünde, Zorn Gottes. Ich glaube, wir dürfen so sagen, indem wir sündigen, kommen wir von dem Weg ab, wo Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Und nochmal, Gott sei unsere Sünden nicht egal. Er überlässt uns nicht einfach dem, sondern er nimmt es sehr, sehr ernst, weil er etwas Besseres in dir sieht. Und weißt du, das Gute ist, wir müssen ja nicht in dem bleiben. Es gibt eine Lösung dafür. Wir dürfen uns von der Sünde befreien. Wir kommen später noch auf das zurück. Gut. Wir haben schon 4 Wörter geschafft von diesen 2 Kapiteln. Aber hier zeigt sich irgendwie etwas. Also das Bible Study, das sie in Nehemia 8 gemacht haben, das hat wirklich gewirkt. So. Das Hebräer 4 steht, das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll. Das hat sich erfüllt. Sie haben etwas gemerkt, das stimmt nicht. Wir müssen etwas ändern. Lesen wir weiter in diesem Text. Vers 1 haben wir gelesen, gehen wir zum Vers 2. Und die Namen auf den gesiegelten Schriftstücken lauten Nehemia, jetzt habe ich eine andere Übersetzung hier, Entschuldigung. Nehemia, der Statthalter, der Sohn Hachalias und Zedekia. Also die, die gesehen haben, jetzt müssen wir etwas ändern, aufgrund von dem, was passiert ist, schließen wir eine Vereinbarung, die hier in Namen, der darunter geschrieben, die hier unterschrieben. Und jetzt kommen 84 Namen. Und die lesen wir jetzt alle einzeln durch. Nein, das lassen wir sein. Ihr dürft das selber mal durchlesen, das Namensregister. Aber es werden ganz, ganz viele Priester, Leviten und die führenden Männer werden aufgelistet. Warum? Ich glaube, es war ihnen sehr ernst mit dieser Vereinbarung. Sie haben gesagt, wir wollen das öffentlich machen. Wie ein Ehepaar, das sagt, wir wollen uns öffentlich vor anderen trauen. Wir wollen den Bund öffentlich schließen. So glaube ich, sie gesagt, wir wollen unseren Namen darunter schreiben. Und es sind übrigens noch mehr, als die 84 im Vers 29 steht, dass so viele Kinder, die Frauen und eigentlich alle, die das verstanden haben, um was es hier geht, haben unterschrieben. Und so lesen wir nachher in Vers 30, zusammen mit ihren Vorstehern legten sie einen Eid ab, das Gesetz, das Gott uns durch Mose seinen Diener gegeben hat, und alle Gebote, Vorschriften und Weisungen Jahwes, unseres Herrn, zu befolgen. Praktisch alle haben sich öffentlich dazu verpflichtet, die Weisungen von der Tora nicht nur ernst zu nehmen, sondern sie sehen, wir wollen von jetzt an unser Leben danach ausrichten. Also, was passiert hier ganz genau? Gott hat im Alten Testament immer wieder mit Menschen zusammengearbeitet. Er hat immer wieder Bünde geschlossen mit Menschen. Vielleicht erinnerst du dich an Bund mit dem Noah, an Bund mit dem Abraham, wo er sagt, aus deinen Nachkommen wird das Volk entstehen. Dann gibt es den Sinai-Bund, wo Gott am Sinai von diesem Berg einen Bund schließt mit dem ganzen Volk und ihnen eben die Tora gibt. Und genau der Bund, der dort ist geschlossen worden, der wird hier wieder erneuert. Und das ist nicht das erste Mal, wo das passiert. Es gibt immer wieder Momente, wo das Volk Israel so wie einen Kairos-Moment hat, wo sie merken, hey, wir sind völlig auf dem Holzweg. Und sie sagen, von jetzt an wollen wir unser Leben verändern. Und darum tun sie hier den Bund erneuern. Man kann das ein bisschen vergleichen wie mit einem Ehepaar, das durch eine Krise gegangen ist und nachher nach einer überstandenen Krise sagen sie, wir würden gerne unser Eheversprechen erneuern. Damit sind sie nicht neu verheiratet oder ihre Ehe fängt auch nicht neu an. Das Einzige, was sie machen, ist, sie tun sich neu ewige Treue versprechen. Und das macht das Volk ja. Und sie schließen den Bund. Und 3 Punkte haben sie noch speziell für und die schauen wir uns jetzt schnell an. In Vers 31 steht nämlich, nach all diesen 84 Namen, und sie schwören, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Sie will keine Mischehen. Und jetzt denkst du vielleicht, also Moment mal schnell, das ist doch schon mal gekommen, oder? Esra 10, sehr, sehr ein schwer verdaubares Kapitel, wo der Esra nämlich mit einem Team sich zusammentut und sagt, wir müssen den Samen von Israel schützen und darum die Mischehen auflösen. Und schon dann haben sie einen Eid geschworen und gesagt, wir wollen uns nicht mehr mit fremden Völkern verheiraten. Und jetzt hier, ein paar Jahre später, ist es wieder passiert. Sie sind wieder am gleichen Punkt. Es ist die Spirale, die Tina letzte Woche aufgezeichnet hat, wiederholt sich hier eins zu eins. Und sie sind wieder im gleichen drin. Und trotzdem machen sie sich wieder auf und sagen, hey, das wollen wir wieder ernst nehmen. Aber die Frage ist ja eigentlich, wieso will Gott das überhaupt von uns? Wieso ist auch der Gott, oder wieso redet auch Gott im Neuen Testament noch davon, dass ein gläubiger Mensch nicht eine ungläubige Person heiraten soll? Der Paulus schreibt in 2. Korinther 6 dazu Folgendes. Er sagt, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Verständlich, oder? Ich lese eine einfache Übersetzung vor. Lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Immer noch nicht viel einfacher. Der Paulus braucht hier ein Bild. Und er sagt, du kannst nicht einen Ochs und ein Ross vor einen Pflug spannen. Die werden nie die gleiche Richtung ziehen. Die werden nicht gleich schnell laufen. Die haben nicht einmal die gleiche Arbeitsmotivation. Das wird nicht funktionieren. Und der Paulus braucht hier das Bild für die Ehe und sagt, hey, wenn du jemand Ungläubiges heiratest, das kannst du schon, aber es ist sehr, sehr schwierig, dass das funktioniert. Ich habe gerade diese Woche mit dem Tineo darüber geredet und gesagt, wir sind so dankbar, dass unsere Frauen Jesus kennen. Weil wir uns das Leben so unglaublich schwer vorstellen, wenn man unterschiedliche Ansichten hat zu sehr zentralen Themen im Leben. Und damit meine ich nicht nur das Programm vom Sonntag und Morgen, die 4-5 Stunden, die wir jetzt hier noch haben, bis wir das Kapitel gelesen haben. Sondern mit dem meine ich, da geht es um grundlegende Werte, über Finanzen, über wie man miteinander umgeht, wer an erster Stelle steht, wie man Kinder erziehen will und so weiter. Und das sagt der Paulus. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Und da finde ich wieder, kommt so schön der väterliche Rat vor. Er sagt, du kannst das schon machen, aber wenn ich dir einen Rat darf geben, ich glaube, so wird dein Leben bedeutend einfacher. Gehen wir zum zweiten Punkt aus diesem Eid. Sie sagen nämlich, wenn die Völker des Landes am Sabbattag, also wenn die Völker, die um uns herumleben, ihre Waren und allerlei Getreide zum Verkauf bringen, wollen wir es ihnen am Sabbat oder an einem anderen heiligen Tag nicht abnehmen. Sie sagen hier ganz klar, hey, wir den Sabbat wieder sehr, sehr wichtig haben. Und sie tun das Gesetz sogar noch ein bisschen erweitern und sagen, wir wollen nicht einmal etwas am Sabbat von anderen Völkern kaufen. Das könnte auch noch ein gutes Ding sein für unseren Sabbat, aber das lassen wir jetzt mal. Und dann geht es weiter und sie sagen, wir wollen im 7. Jahr auf den Erntertrag und auf die Schuldforderung einer jeden Hand verzichten. Wieso sagen sie das? Ja, das ist ja der Grund, wieso dass sie auf Babylon hin müssen, weil sie das Sabbatjahr nicht mehr eingehalten. Das Sabbatjahr ist, dass Gott sagt, jedes 7. Jahr sollt ihr nicht pflanzen. Ihr sollt euch nicht um euren Ertrag kümmern, sondern erntet nur das, was von selber wächst. Und erlöst einander die Schulden. Und das haben sie nicht eingehalten. Und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, Gott ist langsam zum Zorn. Er fordert den Sabbat wieder ein von ihnen. Aber er hat ihnen fast 500 Jahre Zeit gegeben, sich zu ändern. Und darum sagen sie, das wollen wir wieder hochheben. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Den Sabbat, den wollen wir wieder hochheben. Und der dritte Punkt aus diesem Vertrag sind Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Tempel. Da geht es um Tempelsteuern und um die Verwendung von dem, also eigentlich um ein Zehnt. Sie sagen, wir wollen den Leviten wieder Geld geben, damit sie leben können. Dann geht es um Brennholzlieferung für einen Tempel. Das ist übrigens in Jerusalem gar nicht so einfach gewesen, zu dieser Zeit Brennholz zu finden. Und darum klären sie das, wenn das welche Familie zuständig ist, Brennholz zu bringen für einen Tempel. Dann geht es um verschiedene Abgaben, das ist von Früchten oder von Ernten. Und das Letzte, und das fasst eigentlich schön zusammen, das ist Fürsorge für einen Tempel. In Vers 10,40 steht, so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Sie verpflichten sich wieder neu, Gott das zu geben, was ihm sowieso zusteht. Sie verpflichten sich, der Zehnte wieder zu geben und sich um das Haus von Gott zu kümmern. Also was sie hier eigentlich gemacht haben, in diesem Vertrag, ist, sie sind erstens öffentlich dazu eingestanden, gesagt, wir uns öffentlich wieder dazu verpflichten, dem Gesetz zu folgen. Und das Zweite, was sie machen, ist, es wird sehr, sehr konkret. Weil sie sagen nicht nur, hey, wir wieder Sabbat wiederhalten, sondern sie sagen, nein, am Sabbat kaufen wir nichts ein. Und sie sagen auch nicht nur, wir uns wieder um einen Tempel kümmern, sondern sie klären, wenn das welche Familie dazu zuständig ist, das Holz zum Tempel zu bringen. Und das gefällt mir. Es sind nicht nur gute Vorsätze, sondern es ist eine konkrete Umgestaltung von ihrem Alltag. Gut, jetzt könnten wir doch meinen, jetzt kommt es gut mit Jerusalem, oder? Jetzt ist der Tempel aufgebaut, die Stadtmauer ist da, der Bund ist erneuert, jetzt müsste es eigentlich vorwärts gehen. Sie haben aber noch ein Problem gehabt, das setzt der Nehemia als nächstes an. Weil in Nehemia 7,4 lesen wir, dass die Stadt zwar gross war, in alle Richtungen sich ausgedehnt hat, aber die Häuser waren zerstört. Es hat gar keine Häuser gegeben, wo die Leute wohnen können. Und dort, dem Problem nimmt sich der Nehemia als nächstes an. Das ist Kapitel 11. Und da lesen wir, und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem. Also es hat ein paar gegeben, die in Jerusalem gewohnt. Das waren die Führer. Und das übrige Volk, die haben rund um Jerusalem umgewohnt, in der Stadt rundum, weil sie ja zerstört war, warf Lose, um je eine von 10 kommen zu lassen, damit er in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohnt. Die 9 anderen Teile, also die andere Familie, die bleiben in den Städten rundherum. Und das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Neben einem Führer haben sie gesehen, wir brauchen unbedingt Leute, die hier wohnen. Weil eine Stadt ohne Familie ist keine Stadt. Und da sind sie losgeworfen und jeder Zeit ist bestimmt worden, wieder zurückzukommen. Und jetzt wird hier von Jerusalem, dieser heiligen Stadt, geredet. Und das ist sehr bemerkenswert, weil heilige Stadt für Jerusalem wird nur 10 Mal in der Bibel erwähnt. Und ich glaube, dass der Nehemia hier das ganz bewusst eingesetzt hat. Weil er hat das Volk daran erinnern, was für Verheißungen bei dieser Stadt stehen. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, das Volk segnete alle Männer, die sich freiwillig gemolden haben. Es hat also auch ein paar gegeben, die gesagt haben, wisst ihr was, ihr müsst im Fall das Los nicht werfen. Ich melde mich freiwillig. Ich bin da, ich stehe zur Verfügung. Ich melde mich freiwillig, ich gehe mit meiner Familie zurück. Und das gefällt mir sehr gut. Weil Gott sucht immer nach Leuten, die sich freiwillig melden. Und ich bin auch überzeugt, dass Gott die immer befähigt, die sich freiwillig melden, für den Auftrag zu erfüllen, den er von dir fordert. Und der Rest von diesem Kapitel, den lassen wir jetzt auch sein, weil es sind wieder viel Namen, viel Zahlen, viel Stämme. Das darfst du unbedingt mal lesen daheim, aber aus Zeitgründen lassen wir es jetzt mal raus. Und die Familie ist wieder zurückgezogen und die Stadt hat wieder ein bisschen Leben bekommen. Gut, was lernen wir aus diesem Kapitel? Obwohl es fast nur aus Namen besteht, finde ich, kann man einiges daraus nehmen. Weil der Nehemia hat einmal mehr etwas bemerkt. Er hat nämlich gemerkt, hey, es reicht nicht, wenn ich nur die äußere Mauer aufbaue. Die wird beschrieben in Kapitel 1 bis 6, ist in 52 Tagen aufgebaut worden. Das ist sehr, sehr schnell, das ist eindrücklich. Und nachher in Kapitel 11 und 12 sind nachher die Leute aufgelistet, die dort drin gewohnt. In 12 wird sie eingeweiht. Aber er merkt, nur der Schutz von physischen Angriffen reicht nicht. Wir brauchen auch einen geistlichen Schutz. Und er baut eine zweite Mauer auf. Und das ist in Kapitel 8 bis 10, wo das Gesetz wieder vorgelesen wird, was sie Buß tun, was sie den Bund erneuern. Und wie wir aber leider, ohne zu gross zu spoilern, in den nächsten Wochen werden merken, hat es wieder nicht funktioniert. Weil, auch wenn sie sich gute Vorsätze haben genommen, ich würde jetzt das hier mal als die guten Vorsätze bezeichnen, sie sind wieder gescheitert und der Nehemia hat wieder müssen Sachen ändern, damit das Gesetz kann eingehalten werden. Und da habe ich mich auch wieder in meinem eigenen Leben erkannt. Weil wenn ich zum Beispiel mir vornehme, dass ich weniger an meinem Handy sein will, dann ist das sehr, sehr ein guter Vorsatz. Muss man sagen, das ist ein guter Vorsatz, aber wird es mir gelingen? Wahrscheinlich nicht. Das Ding ist darauf ausgelegt, dass wir möglichst viel Zeit daran verbringen. Also brauche ich vielleicht eine zweite Mauer, nicht nur meine guten Vorsätze, sondern ich kann mir dabei sogar eine kleine Hilfestellung machen. Ich kann ja zum Beispiel eine Zeitbegrenzung drin für Apps. Ich kann gewisse Apps löschen, ich kann andere Sachen blockieren. Habe ich seit Jahren. Der Tineo hat mitgeholt. Ich weiß doch nicht, wie das geht. Es interessiert mich nicht. Ich brauche das. Vielleicht brauchst du das nicht. Vielleicht bist du fähig, immer allen Versuchungen zu widerstehen. Dann ist das ein Geschenk. Aber für mich fällt das manchmal schwierig. Und dort finde ich es irgendwie faszinierend und gleichzeitig auch ein bisschen beängstigend, wie wir unseren Plan machen, eigentlich für fast alle wichtigen Fragen in unserem Leben. Wir haben irgendwie einen Plan für unsere Karriere, wir haben eine Familienplanung, wir haben einen Finanzplan, einen Ferienplan, einen Ämterplan, einen Ernährungsplan und so weiter. Aber was wir nicht haben, ist ein Plan für unser geistliches Leben. Das sagen wir so, hey, das nehmen wir, wie es kommt. Das, ja, das mache ich schon lange, das habe ich im Griff. So. Das mache ich on the way. Aber der Richard Clinton, das ist so ein Professor für Leadership, der hat mal sehr viel Zeit investiert und das Leben von über 1000 biblischen, historischen und zeitgenössischen Lehrern untersucht. Und hat etwas Erschreckendes festgestellt. Er hat gesagt, nur jeder Dritt von denen hat ein gutes Ende genommen. Zwei von drei, wenn ich sage, der links und rechts von dir, du sicher nicht. Aber der ist gescheitert. Musst du dir das mal vorstellen? Und das ist klar, dass sie an Sachen gescheitert, wie Macht, Sexualität, Affären und so weiter. Das gehört auch dazu, das ist ein Teil davon. Aber der grösste Teil ist etwas anderem gescheitert. Nämlich haben sie ihr geistliches Leben vernachlässigt. Sie haben irgendwann aufgehört, sich nach mehr von Gott auszustrecken und haben nur noch aus der Erfahrung herausgelebt. Und sag mal einem Feuer, es soll doch bitte aus der Erfahrung heraus weiterbrennen. Das funktioniert nicht. Und darum hat er sehr, sehr viel Zeit investiert, um 5 Prinzipien auszuarbeiten. Und die würde ich gerne noch mitgeben. Und er sagt, hey, die können uns helfen, dass wir gut enden können. Das Erste ist, regelmässig Bilanz ziehen. Was meint er mit dem? Er sagt, hey, nimm dir immer mal wieder einen Moment, wo du dich fragst, wie sieht mein Leben aus? Wo bin ich dran? Bist du heute näher bei Jesus als vor einem Jahr? Was wäre heute, wenn du heute sterben würdest? Was würde ich zurückbleiben? Wie sieht mein aktuelles geistliches Leben aus? Der Paulus redet von einem Lauf, wo wir laufen. Wie sieht dein Lauf aus? Bilanz ziehen. Das Zweite ist, regelmässige Zeiten von geistlicher Erneuerung. Und hier wird jetzt regelmäßig so stark betonen, weil es reicht eben leider nicht aus der Vergangenheit aus zu leben. Und hier ist es in der letzten Zeit leider immer wieder passiert, dass ich Gespräche mit Leuten hatte, die gesagt haben, ja, weißt du, als ich noch jung war, bin ich auch noch on fire gewesen. Oder, ja, weißt du, früher, als wir noch im Ekklesia waren, da war das irgendwie noch anders gewesen. Aber jetzt, heute, ist es ein bisschen schwierig. Aber ich muss dir leider sagen, das hat nichts mit dem Jungsein oder mit dem Ekklesia zu tun. Weil ich sehe ganz, ganz viele alte Leute, die nach wie vor on fire sind. Es ist möglich. Es ist möglich. Aber es braucht etwas. Geistliche Disziplin. Ja, das will man nicht so gerne hören. Ich weiß schon. Aber schau, man fängt das Rennen nicht ohne Training an. Man entwickelt einen Trainingsplan. Was sind so Sachen von einem Trainingsplan? Ja, das ist in unserem Leben, das ist nicht neu. Das habt ihr schon 100-mal gehört. Bibel lesen, beten, Stille, Fasten, Lobpreis, Sabbat, Abendmahl, Gemeinschaft. Das sind super Sachen, die kosten uns etwas, aber sie geben uns so viel. Und so schnell gehen sie in unserem Leben unter. Zumindest in meinem. Ich muss vielleicht mehr von mir reden. Bei mir passiert das häufig, dass diese Sachen leider unter dem ganzen Leben untergehen. Und so habe ich mir angefangen, wie beim Handy, so ein paar Sachen, eine zweite Mauer aufzubauen. Und das ist einfach nur ein Beispiel, das ich euch gerne mitgebe. Wenn ihr etwas anspricht, dann nehmt euch das mit. Wir können nachher zusammen darüber reden. Und zwar haben wir im Hauskreis zum Beispiel angefangen mit einem Huddle-System. Wir haben gesagt, wir tun uns gegenseitig Rechenschaft ablegen über unser geistliches Leben. Wir fragen alle 2 Wochen nachher, hey, wie geht's dir dort? Hast du das umsetzen können, was du dir vorgenommen hast? Ich hatte jahrelang eine Rechenschaftsbeziehung, wo wir immer wieder Tasks haben, gesagt, hey, wie sieht es da drin aus? Wie lebst du das? Ich habe mit dem Tineo, mit einem guten Freund, ein wöchentliches Bible-Study, wo wir uns einfach in der Woche treffen, das hilft mir. regelmäßigen Austausch mit Mentoren, Bibelleseplänen, Zeitbeschränkungen auf Social Media, Eheabend, das Weekend Off. Es gibt 100 Sachen, die wir machen können. Ich habe ganz, ganz viele Ideen. Wenn dich so interessiert, kannst du schon mal Practicing the Way, das ist jetzt eine kleine Werbeeinlage, super Webseite, die hunderte von Tipps hat. Aber es ist ein bisschen anstrengend. Es ist ein bisschen anstrengend. Aber weißt du, Jesus nachzufolgen, das ist freiwillig. Das ist sehr freiwillig. Das muss niemand. Aber wenn wir es machen, dann darf es uns, glaube ich, manchmal etwas kosten. Weil es ist sehr umkämpft. Aber ich glaube, alles, was umkämpft ist, lohnt sich auch, immer wieder dafür zu gehen. Und ich brauche das. Ich brauche immer wieder so zweite Mauern, die ich mir aufstelle. Der vierte Punkt ist, er sagt, hab ein Leben lang eine lernende Haltung und eine ungezähmte Neugier. Hör nicht auf, immer wie mehr wollen zu wissen, zu fragen, zu beten, nach bei Gott sein. Und der fünfte Punkt ist, wir können nicht alleine durchs Leben gehen. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die uns begleiten, wir brauchen Mentoren. Gerade dann, wenn wir andere sowieso noch bei Mentoren sind, ich glaube, ist es so, so wichtig, dass wir Leute haben, wo wir können über das Leben reden können, wo wir ehrlich können zusammen austauschen können. Ich werde zum Schluss kommen. Der Paulus hat über das Leben, den Lauf vom Leben geredet und sieht, rennen so, dass du gewinnst. Und wenn wir das schaffen wollen, dann braucht es zwei Sachen. Wir müssen es unbedingt wählen und es braucht Selbstdisziplin und Training. Weil es längt nicht, etwas nur zu wählen, sondern man muss es so sehr wählen, dass man bereit ist, dafür zu arbeiten. Und ich wünsche mir, dass ich, wenn ich über die Ziellinie komme, nicht mit letzter Kraft drüber komme, sondern dass ich stärker ankomme, als ich angefangen habe. Und wir haben am Anfang über die väterlichen Weisungen geredet und Gott hat uns ja als Beispiel gegeben, wie ein Leben nach seinen Vorstellungen aussehen kann. Das Leben von Jesus. Ich würde jetzt die Aussage nicht als theologische Aussage nehmen, aber ich glaube, Jesus war ein gewisses auch die lebende Tora gewesen. Er hat nämlich die väterlichen Weisungen in seinem Leben gelebt. Und darum sind all die Sachen von Sabbat halten, Bibel lesen, Stille, Gemeinschaft, Fasten und so weiter, das sind nicht Sachen von irgendwelchen Experten, sondern das sind Sachen, die wir im Leben von Jesus anschauen können. Und wie ich gesehen habe hier, dass jede Sünde auch seine Strafe mit sich bringt, glaube ich, dass jeder Gehorsam einen Gewinn mit sich bringt. Nämlich ein Leben nach dem Herz von Gott. Und das wünsche ich dir. Und wenn wir mal scheitern, alles wird immer wieder passieren, dürfen wir wissen, da ist Vergebung. Die hat es letzte Woche wunderbar gezeigt, mit dem Kreuz, mit dem neuen Bund. Der neue Bund, der alles neu geschaffen hat. Jesus, der am Kreuz ist gestorben, für deine und meine Fehler, wo wir es nicht schaffen, das Ziel zu erreichen. Und trotzdem ist wegen dem neuen Bund nicht immer alles einfach. Manchmal brauchen wir nicht nur gute Vorsätze, sondern eine zweite Mauer. Und ich werde schließen mit dem Satz, den ich zusammenfassend sagen würde, die lebendige Tora, die hat Strafe für deine Zielverfehlungen auf sich genommen, damit du Gottes aktiven, gegenwärtigen Zorn nicht musst zu spüren bekommen. Und das darfst du in deinem Leben annehmen und erleben, was das Leben mit Jesus mit sich bringt. Und vielleicht brauchst du auch du, wie ich, mal so eine zweite Mauer. Und dann ist die Frage, die ich dir gerne mitgebe die nächste Woche, was könnte das sein? Was könnte deine zweite Mauer sein, die du vielleicht in deinem Leben aufbauen könntest?